Start vor einer neuen Zeitrechnung ist das Thema. Und am 29. Du tust ein bisschen, ist nicht gut, gell? Ein bisschen laut. Techniker ist ein bisschen zu laut, ich habe ein bisschen eine laute Stimme. Das hat mir mal ein Patient gesagt auf dem Notfall. Ich soll nicht so laut mit ihm reden, er hört noch gut. Ich musste ein bisschen streng sein mit ihm. Er hat gesagt, es sei zu laut. Genau. Am 29. Dezember 1989 hat bei mir eine neue Zeitrechnung angefangen. Seitdem heisse ich nämlich Franziska Rentsch. Ich weiss noch gut, wir sind mit der EBT von Thun auf Burgdorf gefahren, auf das Zivilstandsamt. Und ich habe noch geübt, Rentsch schreiben. Und mein Mann hat immer gesagt, es ist nicht so schön, R, den du machst. Aber er hat mich zusammen gleich gehalten, auch wenn er nicht so schön ist. Wie Franziska Rentsch, eben, wie gesagt, komme vom Teufental, 3 erwachsene Kinder. Und scheinbar kann ich einfach gut oder gern oder laut oder was auch immer reden. Darum darf ich euch heute kommen, predigen. Anpredigen. Nein, ich hoffe nicht, dass es ein Anpredigen ist, sondern wir wollen wirklich ja, den Jesus erkennen und etwas von ihm weiter. Also einfach überkommen. Es hat mich so schön gedacht, ich habe nicht gewusst, was für Lieder kommen, und es passt wunderbar. Der Friedenfürst hat eben wirklich, es hat eine neue Zeitrechnung angefangen, weil der Friedenfürst ist auf die Welt gekommen. Wie Monika ja schon gesagt hat, wir stehen so auf der Schwelle zum neuen Jahr, ins 2018. Es gibt ja immer wieder so Schwellen in neue Situationen. Kleine Kinder gehen Kindergarten, man planen drauf, man geht erst Tag in die Schule, man geht in die Lehre und hat das erste Mal eine neue Stelle oder die erste Stelle, vielleicht das erste Mal verliebt. Eben zu heiraten ist so etwas Neues, wo man nachher auch immer zählt, oder wie lange schon. Dann ist man im Beruf. 5 Jahre, 10 Jahre, plötzlich sind es 40 Jahre, plötzlich ist Pensionierung. Es sind immer wieder so wie Schwellen, so der Anfang von etwas Neuem, von einem neuen Zeitabschnitt. Vielleicht könnt ihr euch heute ein bisschen überlegen, was ist so im 17. alles gelaufen? Was war neu, gewesen, schön, gewesen, weniger schön? Heute so ein bisschen wie Revue passieren. Wir haben dann nachher am zweiten Teil beim Abendmahl auch noch Zeit vielleicht für solche Sachen, uns noch zu überlegen und zu überlegen, was wollen wir mitnehmen ins Neue und was lassen wir getrost da unter dem Kreuz. Heute Morgen wollen wir uns mit einem Bibeltext befassen, wo wirklich die neue Zeitrechnung hat angefangen. Wir haben ja jetzt gerade Weihnachten gefeiert, die Geburt von Jesus Christus. Und wir gehen jetzt noch einmal zurück, nachdem Israel, die schon dort waren, können sich das wirklich wie gerade bildlich vorstellen, wie das in Bethlehem aussieht, wo der Stall, die Unterkunft könnte sein, wo Josef und Maria einen Unterschlupf gefunden haben, damit das Kind auf die Welt kommen konnte. Wir gehen noch einmal dorthin. Es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Der kleine Jesus, der auf die Welt kam, ist wie das üblich ist beschnitten worden am 8. Tag. Dann, wie es Josef und Maria sind Juden gewesen, die haben die Traditionen gelebt und haben sich auch an die Vorschriften gehalten. Nach 33 Tagen, also man kann wie so sagen, im Alten Testament hat es so Reinigungsvorschriften gegeben für die Wöchnerinnen. Und in den ersten 33 Tagen waren sie wie unrein gewesen. Ist ja klar, eine Geburt ist ja auch etwas, ein bisschen eine blutige Angelegenheit. Da muss man zuerst wieder zu Kräften kommen, muss sich wieder erholen. Da haben sie wie unrein gehalten. Und erst nach 33 Tagen haben sie dann wieder in den Tempel dürfen. Und das haben sie aber auch sollen, weil der erstgeborene Sohn haben sie sollen in den Tempel bringen, für einen Gott zu weihen und ihn zu segnen. Interessanterweise ist es dann bei der Tochter 66 Tage. Wie wenn man da ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich zu erholen, habe ich mir überlegt. Aber ich habe nicht genauer recherchiert, warum es dort länger ist. Aber das hat mich irgendwie noch spannend gedacht. Okay, sie sind jetzt einfach auf dem Weg. Wieder auf dem Weg. Also sie haben schon einen langen Weg gemacht. Für nach Bethlehem, jetzt sind sie wieder auf dem Weg, ist nicht mehr so weit, für auf Jerusalem in den Tempel. Und da möchte ich euch die zwei Texte vorlesen. Aus dem Lukas 2, Verse 25 bis 29 und noch 36 bis 38. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den von Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesus' Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: «Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet, und der Ruhm deines Volkes Israel.» In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Also wir lesen hier von zwei Personen, von einem Mann, von einer Frau. Wir müssen mal gerade ein bisschen Simeon anschauen, was wir hier gelesen haben über ihn. Er lebt in Jerusalem. Ist ein rechtschaffener Mann. Es steht auch, der Heilige Geist sei auf ihm. Und er hat sich nach dem Willen Gottes gerichtet. An diesem Tag hat ihn der Heilige Geist gedrängt, in den Tempel zu gehen. Er ist anders als Hanna, wo steht, Tag und Nacht sei im Tempel gsi. Ist er nicht immer im Tempel gsi, aber heute, an diesem Tag, hat er sollen gehen. Er hat es gehört und hat es auch gemacht. Wir können davon ausgehen, dass er auch schon ein bisschen älter ist, weil er hat ja auch vom Sterben geredet. Er hat die Verheißung gehabt in seinem Herz, dass er den Messias noch mit eigenen Augen wird sehen. Also man könnte sagen, der Simeon ist ein gottesfürchtiger, rechtschaffener, älterer Mann und hat eine grosse Erwartung gehabt im Herz. Er war an diesem Tag im Tempel und da kommt jetzt Josef und Maria rein, bringen das Kind und er hat es einfach gewusst. Dann ist sein tiefes Wissen im Herzen plötzlich in Erfüllung gegangen. Er hat Jesus genommen auf den Arm und hat angefangen, Gott zu preisen. Ich habe mir das noch so... Manchmal sieht man ja in Filmen, wie das jemand hat ausgesehen im Tempel, wie viele Leute das dort waren. Und das habe ich mir irgendwie noch, wenn man sich das so vorstellt. Und genau da hat die gesehen, hat das Kind gesehen und er hat es einfach gewusst, er hat erkannt. Irgendwie finde ich das noch gewaltig, wenn man sich das so vorstellt. Dann haben wir gelesen von der Hanna, Prophetin. Die ist schon ganz, ganz lang Witwe. Sie war nur 7 Jahre verheiratet. Und wie das dann so war, das steht nicht, aber das weiss man aus der Geschichte heraus. Die Witwen, entweder haben sie eine Schwagerehe eingegangen, also hat sie einen Bruder vom Mann geheiratet, oder sie sind wieder zurück zum Haus vom Vater. Es war nicht so eine einfache Situation, denn zumal als Witfrau. Zurück ins Haus der Eltern. Vielleicht hat sie noch Kinder, das wissen wir nicht, steht nicht. Aber es ist wie ein Esser mehr. Niemand, der da sonst noch für sie schaut. Und das ist schon so manches Jahr. Im Alten Testament hat Gott besonders immer gesagt, die Witwen und die Waisen, zu denen muss man besonders schauen. Die sind schutzbedürftig. Dort muss man gut her schauen, aus den Wertschätzen und ihnen schauen. Aber die Realität hat eben oftmals nicht ganz so ausgesehen, dass man ihnen gut hat geschaut. Also, ich denke, es war nicht ganz so eine einfache Situation. Sie ist Prophetin, hat damit auch der Geist Gottes auf sich gehabt. Und etwas Interessantes steht ja da. Der Vater ist beschrieben aus dem Stamm Ascher. Und er denkt, ja, warum steht jetzt das dort? Ich weiß nicht genau, warum es steht. Aber der Stamm Ascher ist einer der 12 Stämme von Israel. Und eigentlich ein kleiner unbedeutender Stamm. Der ist so zwischen Dan und Naphtali. Sie auch als Letztes. Sie haben sich losziehen können, wo sie der Auszug aus Ägypten hatte. Aus diesem Stamm ist scheinbar nie ein bedeutender Richter oder sonst ein grosser Prophet oder ein bedeutender Mann rausgegangen. Man liest da sonst eigentlich nicht so viel. Aber die Hanna, Prophetin, ist genau in dem Moment, wo der Start war vor einer neuen Zeitrechnung, war sie dort als Prophetin. Und die hat auch angefangen, Gott zu preisen und hat im Danken tut. Gott allen erzählt, dass das der Messias ist. Also so zwei Rechtschaffene, das Wort kommt immer wieder, das ist ein Wort, das wir nicht so mehr kennen, aber einfach ernsthafte Leute, die wirklich das Herz hatten für Gott und die mit dem Heiligen Geist sehr erfüllt waren. Sie haben den Retter, den Messias erkannt. Etwas, was mich immer wieder fasziniert in der Bibel, also Texte, also die Hanna und der Simeon, das waren keine VIPs. Keine sehr Leute, wo man, wisst ihr, so richtige Leute, die in der Politik oder im Fernsehen oder grosse Schrift gelernt haben. Einfach, das waren ganz gewöhnliche Leute und Gott hat sich genau die rausgesucht. Und das finde ich, das sehr überwältigt mich immer, wenn ich das so lese. Eure Weihnachtsgeschichte haben wir das ja auch. Das ist nicht die Engel, sind nicht einfach zu den Schriftgelehrten, zu den VIPs, zu all denen, die wirklich etwas zu sagen hatten im Land. Er ist zu den Hirten. Verachtete Menschengruppen, die stinken, immer draussen sind. Dort sind die Engel her. Was die beiden ja wirklich auszeichnet, ist so der tiefe Glaube. Und beim Simeon ist noch speziell, der hat irgendwie wie gewusst, ich werde den Messias sehen. Die Juden hatten ja immer auch die Erwartung gehabt, dass der Messias kommt. Und wie er nachher da hat gesagt, das fing ich so, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Das muss eine Gewalt, da muss etwas gewaltig sein, eben abgegangen sein, wo er das wie hat können erleben. Jetzt ist das der Messias. Wenn ich mir vorstelle, der ist Mensch. Die Hanna ist auch Mensch. Die haben sich sicher ein bisschen Gedanken gemacht, wie der Messias aussehen sollte. Oder wie er kommen sollte. Oder was er machen sollte. Oder von was er sich befreien sollte. Ich habe den Eindruck, sie sind ja Menschen. Und wir haben ja so Erwartungen, Vorstellungen. Vielleicht manchmal fixe Vorstellungen. Aber da steht nichts da in der Bibel, gerade in diesem Text. Sie haben einfach gerade erkannt. Jetzt ist der Messias gekommen. Das ist der Retter. Da haben wir schon lange gewartet. Und es hat sie so mit Frieden erfüllt. Ich habe mich so gefragt, wann erkennen wir denn etwas? Wann geht uns plötzlich so ein Licht auf? Wann begreifen wir etwas? So wie der Simeon und Hanna, die haben sofort, dann ist zack, Frage ist das Licht aufgegangen. Das ist ne. Wie gesagt, es steht nicht, sie haben nicht, dass sie zweifelt hätten. Es steht nicht, ob sie genaue Vorstellungen hatten. Es steht einfach, dass sie nicht gedankt haben und Gott haben gepriesen. Ich habe mir so überlegt, erkennen. Wann können wir erkennen? Erkennen können wir auch dann, wenn wir offen sind für neue Sachen. Wenn wir offen sind, dass wir etwas begreifen können, was wir bis jetzt noch gar nicht hätten in Betracht gezogen. Vielleicht können wir erkennen, dann, wenn wir Suchende sind, Lernende. Vielleicht dann, wenn wir Menschen sind, wo man noch überraschen darf. Vielleicht werden wir nicht immer gerne überrascht, aber irgendwie gleich so eine Offenheit. Menschen, die bereit sind, alte Denkmuster, Vorstellungen ein bisschen in Frage zu stellen. Oder ich also denke so auf richtig Berndeutsch, Erkenntnis überkommen wahrscheinlich Menschen, die die Weisheit noch nicht mit dem Löffel gefressen haben. Und das haben wir ja manchmal. Wir Christen manchmal besonders, wenn wir doch alles wissen und schon erfahren haben. In diesem Text lesen wir auch, dass der Simeon Frieden ins Herz bekommen hat. Und ich denke, das ist schon ein zweites. Frieden ins Herz bekommen, das ist eine grosse Sehnsucht, die wir Menschen haben. Wir haben die Sehnsucht nach Frieden, nach Glück, nach Erfüllung. Von Frieden gibt es ganz verschiedene Definitionen. Es kommt doch ein bisschen darauf an, in welcher Kultur wir schauen. In unserer westlichen Welt ist es so ein bisschen die, wo der Johan Galtung, das ist ein norwegischer Friedensforscher, hat dort in Norwegen das Institut gegründet. Der hat gesagt, Abwesenheit von Krieg und gewaltsamen Konflikten, ob es innerstaatlich ist oder zwischen den Staaten, und die Situation von Gerechtigkeit und Gleichheit, das ist Frieden. Und dort kann auch Entwicklung stattfinden, bei neuen Sachen erfinden oder sich verwirklichen oder einfach, ja, da kann etwas geschehen, das ist Frieden. In Indien, so im Allgemeinen, bedeutet Frieden mehr so einen geistigen Zustand von innerlicher Ruhe und Zufriedenheit. In der Bibel kennen wir das Wort Shalom für Frieden. Im Alten Testament für also das Wohlbefinden, innere und äußere Zufriedenheit. Shalom sagt aber auch, es ist ganz ein Gefühlswort, man braucht es für ganz, ganz viel. Sagt auch, ich habe Beziehung, eine gute Beziehung mit den Menschen, es will eine gute Beziehung mit Gott. Im Neuen Testament braucht man das Wort nicht mehr so, dort ist ein griechisches Wort, leider kann ich es nicht so genau aussprechen, weil ich nicht Griechisch kann. Eirene. So ähnlich, gell? Danke. Das meint auch die innere und die äußere, also einen inneren und äußeren Zustand vom Frieden und vom Heilwerden. Und das ist ja das, was eben Jesus schon hat gebracht, oder? Den Frieden und das langsame Wachsen und Heilwerden und in den inneren Frieden hineinkommen. Das sieht man auch, dass es im Neuen Testament wie ein anderes Wort hat gegeben für das, was man meint. Ich habe mich auch noch gefragt, und vor allem habe ich das gefragt, weil ich im Regionaljournal ein Gespräch gehört habe von Nicolas Hoyak. Das ist ein Hochleistungsalpinist, 25-jährig von Könitz. Am Freitag im Heifahren habe ich das gehört. Und er hat gesagt, er sei auf der Suche nach Glück. Darum macht er immer so extreme Sachen. Säckelt irgendwie die eigene Notwand auf und geht mit dem Gletscher wieder nach und geht wieder rauf. Und einfach so Sachen, die bis jetzt noch niemand hat geschafft. Also der ist so in den Fußstapfen von Uli Steck, will aber noch viel, viel, viel mehr. Höhe Berge, schnell wie verrückt. Er ist auf der Suche nach dem Glück. Ich habe mich dann so gefragt, ist das ein bisschen das? Frieden, Suche nach Glück, ist vielleicht etwas Ähnliches. Ihr könnt es übrigens nachhören. Es ist wirklich sehr spannend im Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis ist das gekommen, wie er das wirklich beschreibt, was er sucht. Und dass man das in unserer Gesellschaft hier suchen kann, das ist wirklich ein Luxusproblem. Der Nahe in Afrika oder in Syrien. Dann musst du nicht suchen, dass du in kürzester Zeit hohe Berge erklimmst und der Beste bist. Dann musst du schauen, dass du genug zu essen hast, dass du ein Dach hast über dem Kopf für deine Familie. Es sind ganz andere Sachen, die dort wie wichtig sind und zum Glück, einem zum Glück führen. Definition von Glück ist angenehm, freudige Gemütsverfassung und Zustand der inneren Befriedigung. Das ist ja eigentlich auch das, was wir mit dem Frieden wetten, oder? Das Innere, zufrieden sein, gute Beziehungen haben zu Gott und zu den Menschen. Also eigentlich gibt es gar nichts Neues im Westen. Schon der Simeon hat gewusst, da gibt es mehr. Der Messias, das ist der, der mir Frieden gibt. Der Simeon hat Jesus gesehen mit eigenen Augen. Und ich bin überzeugt, dass der Frieden, wo der Retter dann gebracht am Start dieser neuen Zeitrechnung, dass der viel tiefer ist, viel wertvoller als das, was wir vielleicht in unserer Gesellschaft einfach suchen, das kurzfristige, freudige, die freudige Gemütsverfassung. Das ist etwas, der Frieden, den Gott uns gibt, ist, glaube ich, etwas, das viel, viel wie tiefer ist, das wir fast nicht beschreiben können. Das tiefe, wertvolle von diesem Frieden ist etwas, das uns Heil bringt, aber auch den Menschen überall, den Völkern, den Nationen. Und der Frieden, den der Simeon dann in diesem Tempel gerade erfahren hat, das haben eben ein paar Wochen vorher schon die Hirten erfahren. Mögt euch erinnern, vielleicht habt ihr es sogar gesungen an Weihnachten. Es sind nämlich extra die Engel auf die Erde runtergekommen oder haben sich sichtbar gemacht und haben gesagt, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Jesus ist der Friedenfürst, wie wir gesungen haben, ist der uns weiterbringt als eben einfach so Haschen nach Glück oder nach einer inneren Befriedigung. Der, der uns viel, viel tiefer etwas wie gibt, wo wir fast manchmal nicht beschreiben können. Mit der Geburt von Jesus hat eine neue Zeitrechnung angefangen. 2017 haben wir, 2018 nach Christus. Oder alle, also alle ist jetzt ein bisschen übertrieben. Viele sagen, es gibt gar keinen Gott, den Jesus, ja, nicht. Aber wir haben gleich Zeitrechnung nach Christus. Finde ich immer sehr spannend. 2017, wir gehen jetzt 2018. Also, es war wirklich der Tag Null gewesen und man hat angefangen zu zählen. Es muss wirklich etwas Gewaltiges, etwas sehr Gewaltiges dann passiert sein. Und wir alle zusammen dürfen wirklich auch einen Trost haben und getrost in das neue Jahr schauen, was es so bringt. Ich weiss nicht, wo du stehst. Ich weiss, dass es Jugendliche gibt in meinem Bekanntenkreis, die noch keine Lehrstelle haben für den Sommer. Es gibt Leute, die krank sind, die eine Behandlung machen müssen nächstes Jahr. Es gibt Leute, die eine berufliche Veränderung haben. Es gibt Leute, die einfach sich nur freuen auf das neue Jahr. Es gibt ganz viele verschiedene, so bunt wie ihr da seid, gibt es Situationen, wo ihr drinnen steht. Und Jesus kennt die Situation. Und er will dir mehr schenken als Glücksgefühl und schöne Momente. Er will dir wirklich den tiefen inneren Frieden schenken. Und darum wollen wir zusammen das Abendmahl nehmen. Und ich habe so zwei Punkte euch noch aufgeschrieben, oder uns. So ein bisschen zusammenfassend. Was mir wichtig war, bei dieser Predigt, was ich für mich selber vielleicht auch erkannt habe. So das Licht aufgehen, den Retter erkennen. Das denke ich mir so etwas Wichtiges, dass ich selber, aber meine Mitwünsche auch den Retter erkennen. Und manchmal müssen wir ihn auch immer wieder erkennen. Wir haben es nicht einfach im Sack. Und vielleicht gibt es ja auch Situationen, wo du ein bisschen festgefahren bist, wo du dich nicht mehr so gerne überraschen lässt, wo du wie nicht kannst aus der Schublade rausteichen. Und vielleicht wird dir Jesus eben dort helfen, dass du aus dem Schubladli rauskommst, dass du kannst weiterdenken. Wir sind manchmal so festgefahren an unseren Vorstellungen, so sollte es denn sein. Ich auch. Ich glaube, das ist so etwas Menschliches, das gibt uns Sicherheit. Überlegen wir doch, wann brauchen wir eine Glühbirne, dass uns die Erkenntnis kommt. Für irgendeine Situation, in der du drin bist, sei es jetzt oder dann im neuen Jahr. Und das Zweite, Frieden erfahren. Ich habe mir noch lange gedacht, wie mache ich das, oder das Zeichen für Frieden? Und er sagt, Krigu, ist doch klar, das ist die Taube, die ist Friedenstaube. Einfach, ich brauche manchmal so wie ein Bild, dass ich mir auch im Alltag überlegen kann. Wenn ich eine Taube sehe, dann kommt mir das in Sinn. Frieden erfahren, genau. Wo will ich den Frieden erfahren? Gibt es Momente, gibt es Situationen, gibt es Sachen in meinem Leben, wo ich den Frieden nicht habe, wo ich das innere Heil, wie wir haben gesehen, wie das gemeint ist im Neuen Testament, wo ich merke, dort bin ich noch nicht heil, da brauche ich noch ein bisschen Heilung. Gibt es so Sachen im Leben? Jesus will dir Frieden geben. Der ist der Frieden, der erfahrbar ist, erlebbar. Und der ist mehr als so schnelle Glücksmomente, die wieder vorbeigehen und man muss das Nächste haben. Einfach so als Gedankenanstoss für jetzt ins Abendmahl. Wo brauche ich noch ein bisschen Glühbirne? Wo sollte mal die Taube landen, für dass ich heil werden kann? Ich lese noch die Worte aus Matthäus 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele Vergebung der Sünden vergossen wird. Das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Jesus Christus, ich danke dir, dass du bist gekommen, dass mit dir eine neue Zeitrechnung hat angefangen. Dass du wirklich der Herr bist, der Friedenfürst, der Retter. Und dass du auch bereit bist, dein Lieb, dein Leben herzugeben für jedes von uns. Ich danke dir für das Brot, das wir wie als Erinnerung dürfen nehmen. Als Erinnerung, was du, Jesus, für uns hast da. Herzlichen Dank.